Die Geschichte der Web-Security ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Hallo, herzlich willkommen bei Dev Radio. Es ist jetzt kurz nach 13 Uhr. Ich heiße euch herzlich willkommen. Im Studio sind Mirx und ich, der Mef. Und wir senden heute wieder live bei FreeFM auf 102,6.
Genau, und zwar hat die Sendung heute, wie Mef schon sagte, das Thema Web-Security. Und zwar ergänzend zum Chaos-Seminar von Frank Kagel und Stefan Schlott. Das war letzten Montag. Das Video dazu gibt es auf unserer Homepage, beziehungsweise nicht auf unserer Homepage, sondern auf der CC-Homepage, ulm.cc.de. Unsere Homepage ist ulm.cc.de/dev/radio.
Und ich kann euch empfehlen, schaut euch das Video an, es ist sehr informativ und genau.
Ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Die Musik ist heute, interessant.
Stark elektronisch bis sehr rockig.
Ja, mit ein bisschen Mainstream und ein bisschen gar nicht Mainstream.
Ja, genießt es einfach. Herzlich willkommen bei Dev Radio. Unser Thema, wie vorhin schon angesprochen, ist Web Security, Security im Internet. Sicherheit. Warum brauchen wir das eigentlich? Warum brauchen wir Sicherheit? Weil die Welt nicht so gut ist, wie man nun mal denkt. Und es gibt einen Haufen böse Menschen da draußen, aber...
Naja, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben.
Oh, ich habe gerade so losgelegt. Ja, die Frage ist, wer macht solche bösen Sachen wie Webseiten hacken und was weiß ich was?
Ja, also hacken ist ja sowieso so ein Begriff, den man nicht leichtfertig benutzen sollte. Aber wer macht sowas? Also wer greift Webseiten an oder Dienste oder Benutzer oder wie auch immer im Internet? Ja, also der Täterkreis ist unscharf. Viele Jugendliche machen sowas aus der Motivation heraus, einfach eine Art digitales Graffiti zu hinterlassen.
Richtig, also Geltungsbedürfnis und so weiter und so fort. Wahrscheinlich, weil die älteren Leute alle arbeiten und irgendwie keine Zeit haben für solche Spielchen, nehme ich an, dass auch schon manchmal ein bisschen zeitaufwendig ist, sich da reinzudenken.
Das glaube ich nicht, Tim. früher waren es halt die Hacker. Also kann man sagen, weil früher, als das Web noch neu war und die Sicherheitslücken alle noch nicht bekannt waren und es noch keine Exploits oder automatisierten Skripts gab oder wie auch immer, keine Informationen da waren, da war das natürlich toll, wenn man irgendeine Sicherheitslücke gefunden hat und dann hat man den natürlich irgendwie zeigen wollen, dass man sie gefunden hat und hat dann eben eine Webseite verändert oder ähnliches. Und das ist halt... da steckt keine böse Absicht dahinter. Heute sind es meist Script-Kiddies, die einfach irgendwie Jugendliche oder auch ältere Kinder, die einfach cool sein wollen oder alles Mögliche damit erreichen wollen. Richtig. Dazu kommen wir dann später noch.
Also bist du zwischen 12 und 14 Jahre alt? Wohnst du noch bei den Eltern? Hast du von deinem Vater einen Computer geschenkt bekommen? Dann werde Script Kitty. Ja. Zieh dir die tollsten Tools und verändere deine eigene Homepage. Werde echter Hacker.
Verändere deine eigene Homepage, ja. Das ist doch mal ein Anfang. HTML programmieren fällt mir bei dem.
Richtig, genau.
Okay, also HTML ist keine Programmiersprache und wir machen weiter. Nämlich organisierte Kriminalität ist der zweite große Batzen.
Glaubt man irgendwie gar nicht, aber ich denke, spielt nicht eine unwesentliche Rolle.
Ja, weil da ein Haufen Geld drin steckt. Das geht von Erpressung über Werbung bis zu Dialern, also illegalen Dialern, die sich irgendwie ohne das Zutun des Benutzers da jetzt einwählen und Kosten verursachen. Auf jeden Fall müssen immer folgende Dinge zusammenkommen, und zwar die Fähigkeit, das zu tun, also tun zu können, die Motivation dazu und eine passende Gelegenheit.
Beziehungsweise genug Geld, jemanden zu engagieren, das zu tun.
Ja, oder so. Da wären wir wieder bei der organisierten Kriminalität. Ja. Fähigkeiten, ja. Fähigkeiten braucht man heute eigentlich kaum noch. Bei ganz neuen Softwareprodukten oder ganz neuen,
Tools.
Dingen, die man angreifen will. Nicht Tools.
Achso, da verstehe ich das. Okay.
Da braucht man spezielle Kenntnis über die Software, die man angreift. Also wenn es da einfach nur nichts gibt und das ist ganz neu und das hat dann auch irgendwie Hack-Value, wenn man da was findet. Und das braucht schon fundierte Vorkenntnisse. Also ohne irgendwas Fachwissen kann man nicht wirklich an die Sache rangehen. Dann gibt es zu den meisten Sachen, die im Web sind, ja mittlerweile bekannte Schwachstellen. Muss man sich nur mal irgendwie Security-Mailing-Listen durchlesen. Und da gibt's auch meistens irgendwelche Exploits dazu, die irgendwie Leute geschrieben haben, die das zum ersten Mal gefunden haben und einfach nur gezeigt haben, ey, probiert das aus, es funktioniert schon so, wie ich es beschrieben habe, sogenannte Proof of Concepts sind das dann. Und die können dazu auch missbraucht werden, eben später für Script-Kiddies, der zieht sich das, startet das und klickt da drauf oder wie auch immer und dann macht das halt die Kiste auf, die eben diese Sicherheitslücke hat oder ähnlich.
Zu erklären, was ein Exploit ist. Exploit heißt, glaube ich, ausnützen oder sowas in der Art auf Deutsch. Und das sind, ich sag jetzt mal, Programmchen oder Codeschnipsel, die ein bestimmtes Sicherheitsloch in der Software ausnützen. Also zum Beispiel, es gibt irgendeinen Browser, der stürzt ab, wenn man ihn das Zeichen ABC Fu schickt, dann hast du alle Rechte auf der ganzen Kiste. Dann ist also ein Programm, das dann an diese Browser dann an ein ABC Fu schickt, eben ein sogenannter Exploit.
Genau, und wenn man das im Internet findet, dann muss man nichts, also wenn man so einen Exploit eben hat, sowas, zum Beispiel eben aus dem Internet, dann muss man nur nichts tun, dann muss man nur draufklicken oder das Ding starten und dann dann macht das eben
von selbst. Es gibt sogar Tools, die haben dann ein ganzes Paket an verschiedensten, ich sag jetzt mal tausend von Exploits gespeichert und die probieren die einfach mal blind aus. Die schießen, also du hast einen Angreifer, klickst auf Opfer angreifen und dann werden dann die ganzen Exploits mal drauf losgelassen. Solange bis halt dann das Script-Kiddy irgendeinen Erfolg hat. Der Hintergrundgedanke von solchen Programmen ist vielleicht ein bisschen anderer, aber...
Ja, der Hintergrundgedanke ist einfach Proof of Concept oder dass die Leute einfach, dass sie sich einfach veralbert gefühlt haben, weil sie eine Sicherheitslücke gefunden haben, die Firma informiert haben und nach einer Grace Period die Firma eben sagt, oh, das Problem tritt nicht auf. Das kennen wir nicht, das stimmt so gar nicht, du lügst quasi.
Das ist kein Sicherheitsproblem,
wie man dann zum Beispiel über eBay. Das ist halt keine gute Idee, einemjenigen, der sich da jetzt irgendwie nächtelang hingesetzt hat, das gefunden hat und danach auch irgendwie noch die Firma informiert, irgendwie dem zu sagen, er lügt oder so. Der steckt halt dann so einen Proof of Concept ins Netz und sagt auf irgendeiner Full Disclosure Mailing Liste oder so, hey, das existiert und ihr könnt das hier nachvollziehen, so ist es und die Firma hat nicht drauf reagiert und jetzt steht das auf jeden Fall da rum. Auf jeden Fall gibt's da ganz viel davon. Okay, kommen wir gleich zum zweiten Punkt, nämlich der Motivation. Motivation ist, haben wir schon erwähnt, Spannung, Spieltrieb, Ehrgeiz. Hinter dieser Motivation stecken meist keine bösen Absichten, also so eventuell noch Cheaten oder so zum Thema Spieltrieb und Ehrgeiz.
Also aber jeder kennt das vielleicht, wenn er mal jemand anderen ausgetrickst hat oder ihn ownen kann. Das ist eigentlich schon ein sehr tolles Gefühl, wenn du dann, keine Ahnung, hast einen Fehler oder so gefunden und dann kannst du dann, keine Ahnung, Grüße irgendwo hinterlassen und sagen, hey, hallo, MathWars hier oder irgendwas in der Art. Das macht schon sehr viel Spaß. Den Spaßfaktor, den darf man irgendwie nicht vergessen.
Ja, man muss aber immer auch darauf achten, ob die anderen den Spaß auch verstehen. Ja? Also, weißt ja, wenn du das bei sowas machst, wie zum Beispiel auf der Webseite von irgendwelchen, sagen wir, Sat.1 Internet-Experten oder so, dann reagieren die schon mal recht angepisst darauf.
Und verklagen jeden, der da auf den Link geklickt hat.
Zum Beispiel. zweite Motivation ist Neid, Hass, Rache oder ähnliche Gefühle. Ja, ich bin als Firma zum Beispiel neidisch auf die andere Firma, weil die irgendwie mehr kann als ich und mache eben ihre Website platt oder sowas.
Oder ich bin furchtbar stinksauer, weil irgendein Mail-Provider ständig meine E-Mails verschluckt und mich trotzdem mit Werbung vollbammt und dem will ich es ordentlich zeigen, weil ich so die Nase voller von ihm und jetzt hacke ich ihn oder
was auch immer. Wenn ich meine Flügel, hacken, cracken, wie auch immer, das kommt eben drauf an, ob es einen Exploit schon gab oder nicht. Im Chaos-Seminar wurde in dem Zusammenhang auch der Begriff Backfiring Firewalls genannt und dass das keine gute Idee sei. Darunter versteht man eben, also ich habe eine Firewall und die greift jemand an. Und die könnte man jetzt so konfigurieren, insbesondere wenn ich mich damit auskenne oder die Firewall so ein bisschen selbst. Naja, auf jeden Fall kann man sie so konfigurieren, dass sie, könnte man sich denken, dass sie zurückschlägt quasi. Richtig, also jemand scannt mich und ich mache ihn dafür platt oder so. Ja. Zum Beispiel mit irgendwie, wie du schon sagtest, irgendeinem automatisierten Tool und wie auch immer, auf jeden Fall, das ist keine gute Idee. Das ist überhaupt keine gute Idee.
Richtig, das ist nicht eine richtige Herausforderung.
Erstens, aha,
du hast ein Duell,
und gut, zweitens, kannst du haben. Wenn ich den dann richtig ärgern will, den Typen, der das Ding betreibt, dann greife ich ihn an mit gespooften IP-Paketen oder UDP zum Beispiel, lässt sich sehr einfach spoofen. Und tu so, als wäre jemand ganz jemand anders, den ich nämlich eigentlich angreifen möchte, und dann greift dem seine Firewall irgendwie mein eigentliches Ziel an. Ja. Und der mit der Firewall kriegt dann Ärger. Eventuell, vielleicht. Ja, auf jeden Fall ist genauso eine schlechte Idee provokante Fehlermeldung, wie zum Beispiel statt einfach Error Access Denied sowas wie haha, I own you, oder
versuch's doch nochmal.
Oder wie auch immer, versuch's nochmal, oder naja, nice try, keine Ahnung. Etwas in die Richtung, das spornt natürlich auch drauf, das weckt Ehrgeiz und Spieltrieb.
Im Chat wurde gerade vorgeschlagen, dass man ja eine Firewall angreifen könnte mit der Absender-IP einer anderen Firewall.
Ja, das macht dann das Netz wahrscheinlich dicht.
Unter Chat-Stichwort Firewall-Battle. Apropos Chat-Stichwort, Stichwort Chat. Kommt doch in den Chat, möchte ich ja nochmal einwerfen. ulm.ccc.de/dev/radio. Da findet in der Chat nochmal den Link darauf. Kommt einfach rein, chattet mit, labert ein bisschen und unterstützt uns. Ihr könnt ja auch anrufen. Ich gebe euch mal die Telefonnummer durch. Das ist die 0731 für Ulm und dann die 93862299. Also ich wiederhole nochmal 93862299. So, genug des Werbeblocks.
Naja, wir stehen ein bisschen im Kriegsfuß mit diesem Telefon, aber es wird schon funktionieren.
Ja, wird schon passen.
Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, Motivation ist natürlich Geld. Das habe ich vorher schon erwähnt. Also Bezahlung, Beute, Dialer.
Ja.
ja, man kann natürlich für sowas auch angeheuert werden, denke ich mal. Irgendwelche Websites von irgendwelchen Konkurrenten aufzumachen.
Das ist auch schon öfter gewesen. Diverse Firmen, die Leute engagiert haben, um Seiten zu misskreditieren, wie man das auch nennt. Auch
politisch motiviert, da ist jetzt wenig Geld im Spiel. Ahnung, oder viel Geld, je nachdem. Beute kann man auch machen. Hm? Indem man...
Erpressung zum Beispiel.
Genau.
Durch Erpressung.
Durch Dialer kann man Geld machen. Auf jeden Fall, Geld geht immer. Das ist irgendwie eine starke Motivation.
Ja.
Okay. Nur noch kurz zur Gelegenheit, damit wir das abgeschlossen haben. Gelegenheiten ergeben sich ständig. Man stolpert im Netz einfach drüber über eine Seite und merkt, da kommt eine komische Fehlermeldung zum Beispiel. Hoppla, die Fehlermeldung, warte mal, das habe ich schon mal gesehen, das war bei mir auch. Da habe ich was falsch konfiguriert. Und dann hat man irgendwie schon gemerkt, dass der irgendwie ein Problem hat und kann da mal ein bisschen dran rumspielen. Ansonsten öffentlich zugängliche Rechner, nicht gewahrte Dienste, also ich weiß nicht, bei uns früher gab es so einen Büchereirechner. Mev, kannst du dich erinnern?
Ja, habe ich auch gerade nicht zugehört. Erzähl weiter.
Es gab einen Büchereirechner in unserer Bibliothek, der war öffentlich. Das war, glaube ich, der einzige öffentliche Rechner, den wir damals kannten, weil damals gab es noch nicht so viel Rechner und Internet und so.
Der war
auch und
ein
da haben wir auch immer ganz toll rumgespielt. Nicht gewartet die Dienste, ja, also ich konfiguriere einmal mein Sendmail und lasse das dann 3 Jahre unbeaufsichtigt, dann laufe ich auch Gefahr, dass eben bis dahin irgendwie so, sagen wir mal, so eine große Packung, so eine Familienpackung, Sicherheitslücken derweil bekannt wurden.
Kann passieren, zum Beispiel, weil Operator oder Admin A denkt, Admin B schaltet den Dienst ab und Admin B denkt, Operator A hat diesen Dienst schon längst abgeschalten und benutzt wird er sowieso schon lange nicht mehr.
Ja, oder illegale Access Points, die aufgestellt werden, weil zum Beispiel irgendein Mitarbeiter sich ärgert, dass in seiner Firma kein WLAN gibt und er bringt dann halt mal seinen Access Point, den er von zu Hause hat, noch über oder so, steckt dann halt mal an und hat dann WLAN. Und das merkt halt auch niemand, weil die Wände halt ziemlich, sagen wir mal, naja, so sind, dass der Administrator weit genug wegsitzt und das eben nicht mehr merkt mit dem Notebook oder wie auch immer. Aber das große Fenster kriegt das sehr wohl mit und damit geht das schön auf die Straße und draußen fährt der Wardriver vorbei und hält mal seine Antenne aus dem Auto und dann ist er im Firmennetzwerk drin, weil es ist ja innen angesteckt, also nach der Firewall und nicht vor der Firewall, also praktisch auf der unsicheren Seite.
Oder alte Rechner, die in Zimmern stehen, die inzwischen zugemauert sind.
Ja, das freut den Admin gar nicht, aber der Benutzer fühlt sich dadurch, also der unbedarfte Benutzer weiß einfach nicht, dass das jetzt ein Problem ist.
Richtig.
Es reicht auch, ja, Verschlüsselung, auch so eine Sache im WLAN, also das bringt es halt auch nicht, Web anzuschalten. Gibt es zwar jetzt mittlerweile Alternativen, ja, aber ich meine, kommt eben drauf an, was das für ein alter Access Point ist, den er zu Hause rumstehen hat.
Woher soll der User wissen, was besser ist, WEP oder WPA?
Ja, das ist beides gleich. Steht irgendwie nirgends auf den Packungen, steht beides halt sicher.
Ja.
Dann, ja, Whiteboard-Notizen, weggeschmissenes Zeug, Rechnungen, ja gut, Rechnungen jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht irgendwelche Source-Code-Ausdrücke im Papiercontainer oder sowas, wenn das nicht gescheit vernichtet
ganz
wurde,
klassisch.
Kann man irgendwie drin rumtauchen als interessierter Mensch.
Verlorene Laptops oder PDAs.
Oder verloren gehende Laptops. Ja, PDAs, Handys mit irgendwelchen, Passwörtern drauf, die da drauf gespeichert sind oder ähnliches. So ein Zeug, also über Gelegenheiten stolpert man ständig. Oder einfach nur, wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe und da ist jetzt halt eine Shell auf einem Bankautomaten oder so, plötzlich.
Soll es geben, ja.
Ja.
Aber ich finde, wir haben jetzt ehrlich gesagt genug gelabert.
Ja, ich glaube auch, wir machen jetzt ein bisschen Musik.
Sekunden.
Und danach machen wir ein bisschen weiter mit Zielen. Was bezwecken die Angreifer? Ja gut, fassen wir nochmal ein bisschen zusammen. Und dann geht's auch direkt los, weil wir da nämlich erklären wollen, was es denn so alles gibt, was man alles tun kann.
Auf was man alles achten muss.
Ja, das außer.
Und hier sind wir wieder. Hallo. Unser Thema Web Security für die, die gerade eingeschalten haben. Wir haben vorhin letzte Viertelstunde erstmal geredet, wer sowas macht und warum und wie die Motivation ist und welche Gelegenheiten es gibt. Und jetzt möchten wir kurz auch noch ein paar konkrete Ziele eigentlich ansprechen.
Also die Targets quasi.
Richtig.
Die Opfer.
Also was man zum Beispiel ganz gern macht, sind zum Beispiel Webseiten zu defacen, also zu verunstalten. Also wenn man irgendwo eine Sicherheitslücke gefunden hat und hat irgendwie die Möglichkeit, irgendwelche Seiten zu verändern, sein Zeichen irgendwie drauf zu lassen, irgendwie
You've got owned by Dark Math.
Richtig, oder bei Autofirmen irgendwelche Unfallopfer auf der Homepage einblenden und ähnliches. Das sind, glaube ich, dann so die Targets von Leuten, die Spaß dran haben oder sowas.
Ja, oder Scoring oder Cheaten bei Online-Games, das ist auch so eine Sache.
Ziel, richtig.
Entweder man greift die Stats direkt an, dass man quasi die Seite so dahingehend verändert, dass praktisch die andere Stats anzeigt, sprich, ich habe eine höhere Punktzahl bekommen oder bin auf Platz 1 oder wie auch immer. Oder man greift das Spiel an, indem man eben entsprechend vorgaukelt, man hätte so und so viele Punkte geschafft, dass es die dann überträgt an den Rechner oder an den Server und entsprechend die Punkte selbst einträgt.
Zu diesen Defacements, da haben wir auch noch ein paar Links auf unserer Homepage, die ihr dann betrachten könnt, wie zum Beispiel, da gab's, wann war das, letzter Chaos-Treff, letzten Dezember?
Dazu kommen wir noch.
Okay, ja, okay, ich erzähl später dann, alles klar.
Genau, Manipulation ist auch noch
richtig.
Ein Angriffsziel, zum Beispiel bei eBay, also ich kann mir mehrere, oder ein Angreifer versucht sich bessere Bewertungen zu verschaffen, dass man eher bei ihm kauft quasi oder andere Leuten der direkten Konkurrenz vielleicht schlechtere Bewertungen, ich weiß nicht, aber also bessere Bewertungen, das gibt's.
Was es auch sehr gibt, sind dann zum Beispiel Angriffsplattformen für Denial-of-Service-Attacken zu schaffen, also die Rechner so zu manipulieren, dass sie dann auf deinen Befehl quasi hören und dann eben andere Leute angreifen oder
genau.
Spam schicken, Spam Relays.
Stichwort Botnetze.
Richtig.
Ein Rechner wird quasi zu einem, Botnetz, wie sagt man da?
Gekoppelt.
Er wird da also gekoppelt, indem irgendwie ein Trojaner oder ähnliches läuft und das Zeug wird auch über Sicherheitslücken in Web-Applications quasi installiert, sprich beispielsweise im Browser. Da kommen wir dann später auch noch drauf, wenn wir die verschiedenen Arten ansprechen.
Ja, oder Geld generieren durch Werbung, Spam, also...
Haben wir schon erwähnt, ja.
Richtig.
Werbung macht natürlich Geld, also man kann natürlich Werbung verkaufen, die kann man irgendwo einblenden und Spam ist irgendwie auch Werbung und die Spammer verkaufen anscheinend ihre Produkte auch durch Spam. Das wundert mich zwar ein bisschen, aber es scheint zu funktionieren, weil sonst gäbe es irgendwie keinen Spam mehr, zumindest fällt mir kein Grund ein.
Naja, und Wissen ist Macht, deshalb ist auch ein weiteres Ziel eben Zugang zu diversen Informationen zu erlangen, wie zum Beispiel Datenbankinhalte oder...
Kreditkartennummern, da gab es ja gerade auf Heise letzte Woche so ein Artikel über Kreditkartendiebstahl. Kann man sich mal durchlesen. Viele Kreditkartennummern zu haben, ist bestimmt irgendwie auch ganz...
praktisch.
Naja, ich weiß nicht genau. Es ist ziemlich dumm irgendwie, glaube ich. Weil wenn man damit irgendwas einkauft, hat einen doch gleich irgendwer am Arsch,
ja,
oder?
Es lässt sich vielleicht ganz geschickt machen. Also wenn du weißt zum Beispiel, dass der Postbote bei deinen Nachbarn immer um 12 Uhr die Post bringt, dann kannst du auf Kosten, wenn du den Nachbars Kreditkartennummer hast oder seine Adresse auf Kosten des Nachbars bestellen, dann wartest du, bis der Postbote ist, stellst dich vor die Tür des Nachbars und hast das Paket entgegen.
Okay, das...
Naja, es ist ein bisschen konstruiert, ich gebe es zu, aber ich habe solche Beschreibungen schon öfter mal im Internet gelesen, wie man sowas dann geschickt arrangiert.
Ja. Okay, Stichwort Identitätsdiebstahl haben Frank und Stefan im Vortrag gebracht mit dem Vermerk ARG. Was sie damit meinen, ist, dass Identität nicht gestohlen werden kann, aber was sie wohl meinen oder was der Autor des Wortes oder die Leute, die das Wort eingebaut haben, wohl meinen, ist der Diebstahl virtuellen Identität, und das geht sehr wohl, zum Beispiel in einem Chat-System. Wenn ich da jetzt nur den Nick irgendwie, also Webchat oder Foren oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich den Nickname habe und eventuell das Passwort von dem Typen rauskriegen kann, dann habe ich eventuell noch ein bisschen mehr als das. Dann komme ich eventuell mit dem Passwort an seine E-Mail-Adresse oder wenn ich das E-Mail-Adresse vielleicht Passwort, E-Mail-Adressen-Passwort schon habe für seine Mailbox, komme ich eben an die anderen Sachen. Und wenn ich erstmal seine Mailbox habe, dann kann ich natürlich überall auf allen seinen Seiten, wo ich denke, er hat einen Account, auf Passwort vergessen klicken und bekomme den ganzen Kram geschickt und die ganzen Zugangsdaten. Und wenn ich dann noch ein bisschen damit rumspiele, von da wieder weiter und so, habe ich irgendwann mal alle seine Accounts geohnt. Geohnt heißt quasi, das ist ja so ein Kunstwort, ohnen heißt besitzen. Also ich habe dann praktisch seinen Account übernommen.
Ich habe ihn geholt.
Würde man in Deutsch sagen. Geholt heißt, ja, geholt ist auch so ein Wort, das heißt regeln und, ach egal.
Na gut.
Das, okay. ist halt so die Sprache von Script-Kiddies. Wir bauen die hier ein bisschen so ein in die Radiosendung, richtig. Aber wir meinen das also nicht ernst. Wir sprechen so nicht.
So privat. Sprechen wir sonst nie, nein. Nein.
Naja, und wenn, dann nur zu Parodiezwecken. Also, wir sind durchaus ernst zu nehmen, auch wenn wir owned und ruled sagen.
Ja.
Okay.
Genau.
Was haben wir auch aufgeschrieben? Ja, Beispiele. Wir haben ein paar Sachen auf unserer Homepage. Also Beispiele für Web-Unsicherheiten, Ziele und so weiter. Sicherheitsmängel in der T-Com-Datenbank haben wir aufgeschrieben. Link dazu gibt es auf unserer Homepage und zwar den Heise-Artikel dazu und den den Link zu der Website, die eben den Angriff beschreibt. Das wurde vor, wie lange ist das her? Ein Dreivierteljahr ungefähr oder so. Das wurde von der Hack oder die Sicherheitslücke, die wurde an den CCC herangetragen mit der Bitte an den CCC, die zu veröffentlichen. Und das hat er dann auch getan. Also bei Heise ist das ein bisschen fälschlich beschrieben. Da steht nämlich, der CCC hätte das rausgefunden. Das ist nicht ganz richtig. Also es ist einfach nicht richtig. Das wurde dann hier herangetragen. Aber das steht auch alles auf der Homepage, auf dem zweiten Link, den wir dann auch dazu geschrieben haben. Was haben wir noch aufgeschrieben? Ja, Mass Defacement auf dem 21C3. Das ging irgendwie auch.
Ja, stimmt.
Das ging irgendwie auch so durch die Medien, da
wurden irgendwie
18.000
Seiten defaced.
Ja, genau.
Beziehungsweise...
Was heißt defaced? Also es wurde einfach die Indexseite einfach woanders hin kopiert und eine andere Indexseite draufgelegt. Ich glaube sogar mit einem Link, zumindest später mit einem Link auf die Originalseite, aber die Operatoren mussten dann quasi nur den Dings zurückkopieren. Also da ist keine Zerstörungswut dabei, sondern das ist jetzt einfach nur eine Art...
Macht eure Sachen sicher. Da hat er irgendwie...
Profilierungsneurose. Nein, ich weiß es nicht, warum man 18.000 Seiten unbedingt jetzt da defacen muss. Aber es hat eine Diskussion über die Hackerethik ausgelöst.
Es war damals. In gewisser Weise ein Exempel. Also, soweit ich weiß, war es so, dass die Datenbank von... War es ein Provider? Ich weiß gar nicht.
Ja, das war ein Provider.
Datenbank vom Provider eben zu offen herumlag. Sag ich mal. Ja,
die lag irgendwo rum, glaube ich, auf dem FTP-Server. Also ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, die war wohl offen und dann hatte der Typ eben 18.000 Zugangsdaten und dann hat er halt ein Skript geschrieben, dass sich da eben überall einloggt und mal eben die Index-HTML gegen den eigenen Austausch. Also da ist kein wirklicher Dings dabei gewesen, also kein, naja,
keine
nicht viel eigene Leistung. Er ist halt zufällig, das ist die Gelegenheit, von der wir vorher gesprochen haben, er ist halt zufällig so drüber gestolpert und hatte das dann und was mache ich jetzt damit? So viele Hacker um mich rum, dann könnte doch mal ein bisschen... Na, ein bisschen Lied sein. Lied ist auch so ein Wort.
Ah, wer weiß.
Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es eben eine Diskussion ausgelöst.
Ja, der LKA wurde auch auf den Plan gerufen.
Eine ganz tolle Seite zum Thema Defacements ist auch www.zone-h.org.
Also Zone-H.
Link auf unserer Homepage, ulmccc.de/dev/radio. Und dann auf die aktuelle Sendung klicken im Sendeplan. Da haben wir ein paar Links reingestellt. Sieht noch nicht so hübsch aus, aber da kommt noch mal was.
Ja, da findet man auf dieser Seite, also auf dieser Zone-H, haufenweise die feiste Seiten, wenn man sowas mal sehen will. Ich glaube, da sind auch Statistiken dabei, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube schon, ja.
In welchem Jahr, wie viele Seiten defaced worden sind. Schaut einfach mal rein.
Ja,
ganz nette Beschäftigung.
Ich glaube, soweit ich das eben überrissen habe, auf Zone-H.org werden praktisch die Defacer eingeladen, Informationen über die Defacements da zu publizieren.
Ja.
Also zum Beispiel ein Screenshot von der defaceden Seite. Ja.
Genau, Mirror.
Ja, Mirror gibt's auch, teilweise. Weil die festen Dinger ja irgendwie rückgängig gemacht werden. So ja, links Originalseite und Mirror.
Ja. Gut, dann...
Machen wir wieder ein bisschen Musik.
Ja,
und
bitte.
Danach geht's direkt mit demselben Thema weiter.
Richtig. Surprise, surprise.
Hallo und willkommen zurück bei Death Radio. Unser heutiges Thema ist Web Security für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Wir haben eben ein bisschen erklärt, warum, weshalb und wieso man Web Security überhaupt braucht. Und jetzt kommen wir auch direkt zum Kern der Geschichte, zum interessanten Teil, nämlich was kann ich angreifen und wie kann ich es angreifen?
Was für Fehler macht man gerne, worauf muss man achten? Wir haben da so eine Top 10, so eine Web-Attack Top 10.
Ja, warte mal, fangen wir erstmal an mit was kann ich überhaupt angreifen?
Oh, na gut.
Also nämlich prinzipiell alles, was da dran hängt. Also die Web-Anwendung selber, also zum Beispiel das PHP-Board oder wie auch immer, das Teil, das halt auf dem Webserver läuft und quasi den Dienst bietet quasi.
Ja, die Anfragen entgegennimmt.
Genau. Dann den Browser kann ich angreifen, sprich den Client des Benutzers.
Richtig, der ist auch im Web.
Genau. Dadurch, dass er einfach irgendwelches komisches Zeug kriegt, dass ihn dazu verleitet, eben Dinge zu tun, die nicht vorgesehen sind von seinem Programmierer.
Wie zum Beispiel andere Rechner angreifen oder sowas.
Naja, gut. Also ich meine jetzt eigentlich sowas wie ActiveX-Zeug ausführen und damit durch eine Sicherheitslücke, die Programmierer da eben vergessen haben, Code auf der Platte ausführen, um sich dann irgendwas aus dem Netz nachzuladen und dann, ja gut, das wollen wir nicht unterstellen, dass sie irgendwas eingebaut haben.
Nein.
Ja gut, da wird schon manches als Feature im Nachhinein, aber ich glaube nicht, dass es Absicht war. Ich meine, die sagen halt dann, das ist ein Feature, um sich so ein bisschen zu retten. Aber weil man kann halt damit echt ganz tolle Sachen machen. Dummerweise nicht nur ich, sondern andere auch. Aber, na gut, sowas geht auf jeden Fall im Browser, eine Sicherheitslücke zu finden. Dann die Infrastruktur selber, also quasi das Netz angreifen, zum Beispiel eine DDoS-Attacke oder, Netzinfrastruktur. Fällt mir gerade kein praktisches Beispiel dazu ein, weil Netzwerk habe ich mir nämlich extra noch aufgeschrieben. Da kann man eben Dienste angreifen. Und zum Beispiel DNS lässt sich toll spoofen, weil DNS sind UDP-Pakete und UDP-Pakete lässt sich der Absender einfach schön verändern, wo das Zeug herkommt und kann nicht so tun, als wäre ich der DNS-Server im Prinzip und dann praktisch sagen, okay, hinter der Domain steckt jetzt nicht mehr der und der, sondern ich und dann geht der eben auf ebay.de und landet stattdessen bei mir. Und dann kann ich da meine Seite aufgebaut haben, die genauso aussieht wie eBay und dann gibt er da seine Daten ein und schwupps. Also das war jetzt nur so ein Beispiel. Das geht auch nicht so ohne weiteres bei jedem, sondern man muss da irgendwie dazwischen sein. Also die Übertragung muss unverschlüsselt sein quasi. Also was heißt unverschlüsselt nicht, aber jetzt gehe ich schon wieder so ins Detail. Es darf nicht auf Zertifikaten basieren und okay.
Wir sprechen das vielleicht später nochmal genauer.
Kommen wir nochmal drauf.
Okay.
Und auf den Benutzer kann man natürlich auch angreifen, indem man ihn zum Beispiel nach seinem Passwort fragt oder so.
Also ihn anruft und sagt, man hätte eine Postbestellung
für ihn. Ich rufe ihn an, behaupte, ich bin sein Provider und er ist so perplex, dass er mir einfach sein Passwort sagt. Ganz plump jetzt.
Ja, und dann.
Aber man kann es auch geschickter anstellen.
Ja, man bedankt sich dann ganz höflich für das Passwort und dann kommt sowas wie keine Ursache. Also wenn Sie wieder mein Passwort haben wollen, rufen Sie mich gerne wieder an.
Oder man probiert einfach, sagen wir mal, die meisten Leute sind nicht so, dass sie da drauf reinfallen. Sagen wir mal, da fallen nur 0,1% der Leute drauf rein, wenn ich eine E-Mail schicke und das ein Passwort frage. Okay, super, dann habe ich jetzt, schicke ich 10 Millionen E-Mails und dann habe ich 1000 Accounts.
Ja, wobei das Stichwort Phishing-Mails.
Ja, Phishing-Mails ist eigentlich, hat wenig mit www zu tun, weil www hat nicht so mit E-Mail zusammen.
Ja, so bezüglich Benutzer. Also es ist manchmal schon schwer irgendwie zu unterscheiden, ob jetzt die Anfrage wirklich vom Provider kommt oder ob das jetzt nur ein Betrug ist oder so. Weil manchmal sind die schon sehr gut gemacht und man kann es schwer.
Da setzen wir auch noch einen Link auf die Homepage, fällt mir gerade ein. Eine Website, wo quasi verschiedene Mails einem gezeigt werden und da kann man dann selbst entscheiden, welche davon eine Phishing-Mail ist und welche nicht.
Ja.
Und ja, man kann eben sich dann ein bisschen
testen lassen und sehen, wie testen, schwer genau. Das teilweise ist.
Also es ist schon sehr schwer. Ja. Es fällt auch irgendwie Fachleuten schwer. Also ein paar vom CCC Ulm haben das neulich so versucht und ich glaube, es gab keinen, der alle richtig erkannt hat.
Ich habe voll abgelost.
Ja, ja.
Total. Na gut, okay.
Genau.
Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir werden jetzt so verschiedene Fehlerquellen jetzt mal aufzählen, sowas wie, wenn man irgendwelche Eingaben nicht bedacht hat. Wir haben da so eine Top 10, die Web Attack Top 10, die werden wir durchgehen.
Die kommt vom Open Web Application Security Project.
Richtig, das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Software oder Web-Software ein bisschen sicherer zu machen, indem sie eine Plattform bietet, auf der sie Diskussionsforen, Papers, andere Dokumentationen, Artikel veröffentlicht, wo zum Beispiel Sicherheitsprobleme liegen und wo man aufpassen muss. Denn also Sicherheitsproblematik ist relativ komplex und schwer, also wenn man irgendwie einen Server am Laufen hat oder ein Projekt, wo mehrere Leute drauf arbeiten zum Beispiel, ist nicht einfach, dann Überblick zu bewahren, um dann wirklich jedes einzelne Leck, und es kann viele Lecks geben, irgendwie dicht zu machen.
Oh ja, es gibt ziemlich viele potenzielle Angriffsziele. Ja, diese Top 10, von der du eben sprachst, ich würde sagen, wir lesen die einfach jetzt mal runter, da wird ihr euch nicht viel drunter vorstellen können, aber wir wiederholen die auch alle nochmal. Nur damit irgendwie die Reihenfolge klar ist für, versierte Benutzer.
Wer fängt an?
Ja, ich fange an. Also, an erster Stelle steht Unvalidated Input.
Richtig.
Genau. Ja. Ich würde sagen, wir sagen einfach nichts dazu.
Okay, dann haben wir noch Broken Access Control.
Dann auf Platz 3 steht Broken Authentication Broken Authentication and Session Management.
Und dann haben wir das gute alte Cross-Site Scripting.
Genau, an fünfter Stelle, das wundert mich ein bisschen, stehen Buffer Overflows.
Ja. Dann Injection Flaws.
Ich kann das Wort nicht aussprechen, auf jeden Fall.
Improper Error Handling.
Ja, Improper Error Handling, ich habe mich da irgendwie vertippt. Auf jeden Fall ist damit gemeint, dass, ich sag's doch mal dazu, dass praktisch Fehlermeldungen aussagekräftiger sind, als sie eigentlich sein sollten.
Dann haben wir noch Insecure Storage, also wenn du irgendwie deine Daten irgendwo rumflacken lässt,
ja, genau,
nicht so gesichert hast.
Denial of Service Attacks, ziemlich hinten, auf Platz 9. Und Insecure Configuration Management.
Okay, was du das ist?
Ganz kommt jetzt. Okay, fangen wir an mit Unvalidated Input.
Wollen wir vielleicht noch ein Liedchen spielen oder sowas? Oder?
Ein Liedchen spielen. Schauen wir mal, was haben wir denn da?
Haben wir A Cappella? Ich hätte Lust auf A Cappella. Okay.
Also wir administrieren mal ein bisschen Musik dazwischen.
Richtig, also weil 7 Minuten ist zu viel gesprochen, zu viel gesprochen, zu viel gesprochen.
Und deshalb gibt es jetzt einfach etwas Auflockerung, und zwar Panic. So, da sind wir wieder und wir legen jetzt auch gleich los mit Unvalidated Input als Angriffsmöglichkeit.
Also Unvalidated für die kein Englisch können. Unüberprüfte Eingaben.
Ja, genau. Also ich habe praktisch ein Skript oder irgendein Programm, das da eben webseitig läuft und das kriegt Eingaben vom Benutzer.
Zum Beispiel Eingabe Benutzer und Passwort zum Einloggen oder so.
Und das macht jetzt Dinge damit. Zum Beispiel ganz plump übergibt es als Parameter in einem Programm, das da so halt auf der Platte rumläuft oder das da halt rumhängt. Zum Beispiel das Programm heißt dann, was weiß ich, validate.exe oder wie auch immer.
Irgendwas.
Und bekommt jetzt den Benutzernamen übergeben. Und jetzt ist halt so die Sache, dass das meistens eine Shell macht. Und dass die Benutzer halt nicht dran denken und dass eine Shell Metabefehle versteht.
Also eine Eingabeaufforderung.
Genau, eine Eingabeaufforderung. Entschuldigung. Und ich jetzt meinen Benutzernamen mit Zeichen versehen kann, die diese Eingabeaufforderung interpretiert und dann eben Dinge macht. Zum Beispiel unter Unix könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, mit einem doppelten Und-Zeichen, also und to irgendwie noch was anderes.
Zusätzlichen
Fehler. Also, Benutzername gleich Mercs, Leerzeichen ist schlecht, warte mal. Da kommt es auf die Skriptsprache drauf an, wie wir dieses Leerzeichen noch wegbekommen. Aber man kann auf jeden Fall Schindluder mittreiben. Lass mich mal überlegen. Das Leerzeichen ist, glaube ich, egal.
Also der Programmierer denkt, er hat einen Parameter, aber die Eingabeaufforderung denkt dann, es sind noch mehrere Befehle dahinter, weil die Parameter quasi aussehen.
Das kommt
auch an,
das Leerzeichen kann ich mit übergeben über die URL-Zeile. Diskutiere ich zum Beispiel, wenn das ein Skript ist, das ich ihm aufrufe, zum Beispiel Login PHP, dann irgendwie Fragezeichen User gleich, dann kodiere ich das halt mit %20. Ist der Hexcode für Leerzeichen, also ohne das Prozent jetzt, das ist halt URL-encoded. Und dann kommt das eben so an die an das Skript und das baut das dann ein. Das ruft dann auf validate.exe und dann Username und dann habe ich da eben Leerzeichen drin und dann tut das irgendwas. Zum Beispiel, es cuttet die ETC-Pass-WD und mailt sie an
irgendeine Adresse,
also
mev@sofortmail.de.
Genau, oder cut so. ETC-Pass-WD, Pipe-Zeichen, Mail, irgendwas. Also irgendeine E-Mail-Adresse und das führt das dann aus und schon habe ich die ETC-Pass-WD mit den Rechten von dem Webscript.
Also und wenn du Pech hast, auch mit den verschlüsselten Passwörtern.
Genau.
Oder wie gesagt, das ist auch teilweise von einer Programmiersprache, in der das Skript geschrieben ist, abhängig. Zum Beispiel, wenn man Perl benutzt
oder so. Ja, da müsste man zum Beispiel auch aufpassen, was irgendwie ein Perl-Anfänger jetzt nicht unbedingt weiß. Mit Dreieck-Expressions, Visual Expressions, da sollte man keine Variablen reinpacken. In so eine Regex, die da interpoliert werden, also praktisch expandet werden, weil da natürlich auch Regex-Befehle drinstehen könnten. Da gibt es zum Beispiel einen für Perl-Code ausführen. Wenn ich Perl-Code ausführen kann, kann ich wieder Shell-Code ausführen.
Das sind dann quasi Steuerzeichen. Also wenn ich mein Benutzernamen mit irgendwas vergleiche mittels diesen Regular Expression, dann kann man in den Benutzernamen Steuerzeichen reintun. Das heißt, ich nenne mich jetzt, das Benutzername gebe ich nicht die Eingabe Mev, sondern dann, was weiß ich, Mev, geschweifte Klammer auf, Doppelpunkt, Fragezeichen, je nachdem, wie die Regular Expression aufgebaut ist. Und dann kann ich da Code einschleusen und der wird dann bei diesem Vergleich ausgeführt.
Okay, konkretes Beispiel. Da war neulich jemand im Chat und hat einen Bot gehabt, einen selbstgeschriebenen in Perl und der konnte rechnen. Der konnte quasi, also man hat quasi dem viel rechne gesagt, man konnte sagen rechne und dann irgendeine Formel. Hm? Also rechne 1 plus 1 zum Beispiel, dann sagte der Bot, das ist 2. Oder rechne, was ich, irgendeine Formel halt, irgendwas mit
Sinus x.
Alles, was eben so die Programmiersprache konnte, konnte das auch. Da wurde man ein bisschen stutzig und fragt, wie hat der das gemacht? Ich meine, der muss das ja parsen, aber das ist ein Script-Kiddie, das kriegt das nicht so, eine Formel nicht so einfach hingepasst mit Klammern und Punktverstrich und bla. Da braucht man schon ein bisschen, also entweder man hat ein fertiges Modul dafür oder man braucht so ein bisschen Kenntnisse oder ein bisschen, es geht halt nicht so einfach mit was abschreiben. Aber es geht nämlich doch mit einfach was abschreiben, wenn man nicht einfach sagt, Perl, evaluier den String doch einfach. Also ich mache einfach evil und dann den String, den ich gekriegt habe und printe einfach die Ergebnisse. Also print evil String. Dann also bekomme ich das Ergebnis. Aber ich bekomme auch alle möglichen anderen Sachen. Wenn ich nämlich, also das Kommando evil, das führt einfach Perl-Code aus. Wenn ich ihm 1 plus 1 gebe, sagt es 2, weil 1 plus 1 gibt dem Perl 2. Und
der Programmierer hat halt nicht überprüft, ob die Eingaben vom Chatter wirklich nur arithmetische Zeichen sind wie Plus und Mal, sondern hat einfach alles durchgehen lassen. Also nicht überprüft, ob jetzt irgendwelche anderen Perl-Befehle
noch dazukommen. Genau, das hat dazu geführt, dass irgendjemand das rausgefunden hat und einfach mal eingegeben hat, rechne $Passwort.
$Passwort heißt eben Inhalt.
Also man hat ja gesagt, der Bot dann gesagt, okay, das Ergebnis ist und das Passwort von dem Bot. Genau, und schon hat er den Nick geklaut.
Er hätte auch andere Sachen machen können, zum Beispiel wenn der
Backticks, RM-
Richtig, oder wenn der Bot Root, also Administratorrechte gehabt hätte, dann hätte er auch noch mit Administratorrechten
die
Kiste aufmachen können.
Der Bot lief garantiert als Root, weil so wie ich unsere Skripts-Fraktion da im Chat kenne, die locken sich doch alle als Root ein. Also, naja, egal. Deshalb sollte man nie mit Administrator arbeiten und deshalb sollte ein Webservice, also der Webserver eben, sprich die Programme, die der Webserver ausführt, die sollten auch niemals autorisiert laufen. Also ja, autorisiert schon, aber nicht als Superuser.
Traue deinen eigenen Programmen nicht.
Ja genau, die sollten eben als unterprivilegierter Benutzer laufen oder von mir aus unter dem Benutzernamen, dem das Skript gehört, wenn sich Leute gegenseitig nicht vertrauen. Aber das geht auf jeden Fall. Das ist so die Top One.
Dann haben wir auch noch das Stichwort Broken Access Control. Dahinter verbirgt sich schon, wie der Name sagt, Access-Kontrolle. Nicht vorhandene Zugriffskontrolle. Das heißt, man kann auf Dateien und auf Inhalte zugreifen, auf die man vielleicht nicht hätte zugreifen sollen.
Zum Beispiel durch Security by Obscurity. Wenn da jetzt zum Beispiel einfach eine Datei nicht verlinkt ist, aber die halt trotzdem da ist.
Ja, wenn man zufällig weiß, wie sie heißt oder
so. Ja, und wenn man halt rumprobiert, so könnte sie heißen, so, oder man weiß ein bisschen was, oder die Fehlermeldung hat es einem gesagt, aber da kommt man später noch dazu, wo der ganze Kram liegt. Dann probiert man eben rum und hat dann doch die Datei, auf die man hätte nie zugreifen dürfen. Aber die liegt da halt einfach offen rum und die Betreiber gehen halt davon aus, dass schon nichts ausmacht, weil ja niemand weiß, wo die ist.
Stichwort zum Beispiel Deep Links würde ich noch gerne erwähnen, das passiert auch öfter. sieht man ganz häufig, jemand schreibt sich eine eigene Homepage und hat so ein PHP-Skript oder sowas. Das kriegt als Parameter dann den Namen von einer Textdatei und den zeigt dann als Homepage, also als Seite an. Das heißt, du hast so eine URL, steht sowas wie zeige Datei, dann der Parameter Inhalts.txt oder so und dann hast du den Inhalt auf deiner Homepage. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man dann auch so auf Gedanken, andere Dateien sich von dem Skript anzeigen zu lassen.
Zum Beispiel das Skript selber.
Ja, oder die HT-Access, wenn es so eine gibt. Ja. Oder andere Dateien auf dem Dateisystem, wie zum Beispiel deine Passwort-File oder andere Konfigurationsdateien.
Genau, wo die Dateien liegen, kriegt man dann ganz schnell raus, wenn man sich einfach mal eine Fehlermeldung, also meistens ist es so, wenn man eine Fehlermeldung generiert und oder kommen lässt. PHP ist da sehr, sehr offen, das sagt dann auch gleich, wo der ganze Kram rumliegt und so. Und dann weiß man ein bisschen über den Verzeichnisbaum Bescheid, dann kann man da mal rumgraben.
Also es passiert ganz häufig, vor allem bei unerfahrenen Programmierern. Na gut, dann zweites.
Ja, ich muss gerade mal meinen Zettel wechseln.
Ah, dann noch weiterer Punkt. Das sind die Broken Authentication and Session Management Dinge.
Ja, warte mal, zum Broken Access Control noch. Ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, was man dagegen so machen kann. Deep Links war ich mir gerade gar nicht sicher, ob wir da beide dieselben Sachen meinten. Aber also ich verstehe zumindest im Begriff Verbieten von Deep Links, dass ich praktisch auf den Reefer achte und Links von außen, aber kann auch sein, dass ich da irgendwie falsch liege, dass ich praktisch darauf achte, dass mich niemand verlinkt, von dem ich nicht möchte, dass er mich verlinkt. Ich meine, das geht natürlich trotzdem, aber ich schaue halt auf den Reefer, wo kommt das her, und wenn das von da und da kommt, dann lasse ich ihn nicht durch. Das ist noch zum Thema Access Control. Aber okay. Ja, beim Access Control noch eine Sache, wie man an diese Informationen kommt. Und zwar, das hat auch Frank und Stefan gesagt, also wo die Dateien jetzt liegen, die Informationen meine ich. Wenn man einfach mal nach PHP-Info googelt,
ja.
Also schmeißt man irgendwie PHP-Info in Google und guckt mal unten so die letzten, also die auf der ersten Seite so die unteren Treffer, dann bekommt ihr da Informationen, die liefert euch ein Skript, das bei der PHP-Distribution dabei ist.
Standardmäßig
glaube ich, ja.
Das sind Statusmeldungen.
Genau, das ist so, da erfahrt ihr dann, das ist so eine Plaudertasche, das Skript. Das sagt euch, welche Module da auf dem Webserver installiert sind.
Also seitenweise Informationen.
Welche PHP-Version, das ist sowieso klar, aber wo die ganzen Pfade sind, wo die ganzen Bibliotheken liegen, es sagt euch dermaßen viel, dass man da schon mal einen guten Eintrittspunkt hat, um beispielsweise, wenn es so eine Broken Access Geschichte gibt, da mal rumzusuchen.
Jo, dann lass uns doch jetzt in Broken Authentication in Session Management kommen.
Ja, genau. Da gibt es ein hübsches Quiz nämlich dazu.
Ja, also der Link, den haben wir auch auf unserer Homepage. Ich nenne sie nochmal ganz schnell, und zwar ist das die ulm.ccc.de/dev/radio. Auf unserer aktuellen Sendung im Sendeplan findet ihr eben diesen Link zu irgendwas mit quiz.ngsec.com oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht sicher, schaut auf der Homepage nach. Ein Quiz eben, wo ihr versuchen könnt, durch verschiedene Authentifizierungen durchzukommen. Es gibt dann irgendwie 10 Level oder so und es wird immer schwerer. Zu dieser Broken Authentication and Session Management. Also das ist ganz einfach, das betrifft einfach alles rund um Authentifizierung und Session Management. Also wo liegen die Passwörter, wie passe ich auf meine Sessions auf, also zum genau. Beispiel.
Ein Beispiel, ja? Ich fange einfach mal an. Wenn ich jetzt eine Community habe und da wird die Session in der URL gehalten oder sowas, also da steht dann praktisch Domainname /session/ dann irgendwie die ganze Session-ID und so ein Zeug in der URL-Zeile. Und dann erlaube ich meinen Usern da Links zu posten, also das heißt, andere User draufklicken können. Dann haben die eventuell das Problem, die Community, wenn sie nicht daran denken, da ein Skript zwischenzuschalten, dass das abfängt, dass die Webseiten, wo die Links hin zeigen, wenn die User da draufklicken, dass die als Referrer ihre URL-Zeile und damit ihre Session-ID mitschicken. Das heißt, der Webserver, der da praktisch angeklickt wird, sag ich jetzt mal, oder von wo das angeklickte Dokument kommt, das hat dann praktisch in seinem Log irgendwo der Reefer und die Session-ID stehen. Das heißt, ich greife so an, ich setze mir schnell einen Webserver auf, schreibe mir ein kleines, CGI-Skript, das mir den Reefer ausspuckt oder eine Datei schreibt oder so und poste den Link dann in irgendein Community-System und warte, bis ein Haufen Leute draufklicken. Deren Session-IDs habe ich, deren Richtig. Identität habe ich quasi, wenn es blöd läuft,
wenn es nicht sauber programmiert. Wenn der User sich eingeloggt hat, identifiziert die Session-ID ihn und ich, wenn ich benutze, bin ich quasi er für den Server und habe dann seine Rechte, kann sein Passwort ändern und so weiter und so fort, seine E-Mail einlesen. Und
wenn man sowas halt programmiert, so ein System, dann braucht man halt schon Erfahrung. Man muss halt wissen auch, was ein Lieferer ist. Gut, das ist jetzt nicht wirklich schwer, aber man muss auch dran denken an das Problem.
Ja, es gibt unheimlich viele, viele Schlupfwinkel und das ist bisschen unübersichtlich und verkabelt alles.
Genau.
Okay.
Jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik.
Ja.
Sonst labern wir euch irgendwie die Ohren zu. Und ja, dann geht's gleich weiter. Bis gleich.
Und da sind wir wieder bei DevRadio. Unser Thema immer noch Web Security schon seit einer Stunde.
Das ist überhaupt gar nicht spannend, wie du das sagst.
Ich habe mir das von den Bahnhofansagen abgeguckt. Ich dachte, das macht man so. Na gut, okay, ein bisschen Motivation reinbringen.
Hey, das klingt jetzt aber echt nicht so motiviert.
Wir haben doch keine Zeit.
Na gut.
Okay.
Okay, wir sind nachher motiviert weiter. Und zwar sagen wir euch nochmal, haben wir das Quiz schon erwähnt?
Das Quiz haben wir schon erwähnt. Und
gibt's einen Link auf unserer Homepage, genau.
Richtig.
Dann die nächste große Lücke, haben wir aufgeschrieben, ist Cross-Site-Scripting.
Jupp.
Auch XSS abgekürzt. Das X steht, also es ist halt ein Kreuz zum Cross.
Kodos.
Und genau, da geht's um das Ausführen von kleinseitigem Skriptcode in fremden Kontext.
Also,
das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Alles, was man braucht, ist quasi eine Web, also naja, irgendwo ein Eingabeformular, wo man sein Zeugs reinschreiben kann und eine Webseite, die das dann ungepasst darstellt. Richtig. Also ich schreibe da zum Beispiel JavaScript-Code rein und die Website baut es dann auf ihre Seite ein. Zum Beispiel bei eBay war das früher so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil ich nicht so oft bei eBay rumsurfe. Aber früher war das so. Konnte man quasi, kann man ja HTML schreiben da quasi, also in seine Produktbeschreibung oder in seine Artikelbeschreibung. Und da kann man auch, ich weiß wie gesagt nicht, ob es immer noch so ist, konnte man JavaScript reinschreiben. Und der wurde dann ausgeführt. Mit JavaScript kann man wunderbar viele Sachen machen. Also mal abgesehen davon, Mauszeiger blöd rum zu animieren und ähnliches Zeugs zu machen.
Also zum Beispiel, Heise hat, glaube ich, eBay also mehrmals Bescheid gesagt, dass eben dieses Problem bestünde und eBay war eben der Meinung, das sei kein Sicherheitsproblem und nach einer gewissen Zeit hat eben, ich glaube, es war Heise, eben ein Proof of Concept, glaube ich, gemacht.
Ja, die haben einen Benutzer angelegt mit entsprechendem JavaScript-Code, der die komplette Seite quasi verändert und ihm unmögliche Stats, also dem Benutzer, der sich das so anschaut, unmögliche Stats vor
40.000 sehr gute Bewertungen, 0% schlechte Bewertungen, also eben die Seite komplett neu gebastelt. Das ist zum Beispiel ein Satzpunkt. Oder was auch noch sehr, sehr, ich sag jetzt mal, lecker ist, der Internet Explorer. Der wird ja quasi, ist ein integraler Bestandteil des Betriebssystems, um diese wunderbaren Worte zu verwenden.
Aber der Internet Explorer, der hat ja sowieso, also ich meine, wer den, also der ist ja selber und so.
Und es ist so, dass er auch verwendet wird als Dateimanager. Und das Browser. Und der hat so gewisse Zonen, die halt strikt voneinander getrennt sind. Aber wenn du es schaffst, mit dem Skript aus dieser Zone rauszukommen, dann bist du mit dem Skript auf der Kiste des, also auf der Platte des Rechners eigentlich.
Ja.
Und da hast du dann ziemlich viele Möglichkeiten, was zu tun, nicht nur irgendwelche Seiten anders anzuzeigen.
Ja, was auch irgendwie eine größere Gefahr ist bei Community-Plattformen oder Ähnlichem, wo man so einen Account halt hat und wo es ein Login-Feld gibt, wenn ich da Cross-Site-Scripting machen kann. Das heißt, ich kann da zum Beispiel in das Forum mein JavaScript reinkloppen und oder ActiveScript oder VB-Script oder wie auch immer, aber meistens ist es JavaScript, weil das eben die Browser halt unterstützen. Mhm. Dieses ActiveX-Zeug schon auch, aber es betrifft den Internet Explorer. Auf jeden Fall kloppt man das da rein und dann baut das Ding die Seite dementsprechend um. Das ist halt in dem Frame, der da links außen steht, wo man sich halt einloggt quasi mit Username und Passwort, dass da halt nicht die Originalseite lädt, sondern einfach eine andere Seite. Mhm. Nämlich die eigene Seite, die sieht genauso aus. Aber das Eingabefeld endet nicht auf dem Server, sondern endet auf meinem Server. Und alles, was sie da eingeben, landet letztendlich bei mir und ich spucke halt einen Fehler aus, ging nicht und im zweiten Versuch schalte ich es halt dann wieder das Originalteil rein und dann logge ich nochmal ein und dann geht's halt wieder, das fällt überhaupt gar nicht auf. Es ging halt einmal nicht vertippt oder so, keine Ahnung. Und schon habe ich die Benutzerdaten von dem Kerl, von dem, der sich da einloggen wollte, eben geklaut.
Ja, oder man besorgt sich Cookies zum Beispiel.
Wir hatten zum Beispiel das Problem irgendwie auch mal auf unserer Homepage, da gab es ein Problem in dem Icecast 1.3, den wir da mal hatten. Da konnte man im Oh, was war denn das in diesem User Agent Tag? Da du praktisch der Streaming Client oder die Streamings. Doch, der Streaming Client sagt da: Hallo, ich bin ein Winamp oder ein iTunes oder wie auch immer. Und da, das wurde halt auch ungepasst draufgeschmissen, weil die Programmierer wohl davon ausgingen, oder denen ist einfach nicht aufgefallen, die gingen davon aus, okay, da wird schon kein böser Code drinstehen, aber wenn man da JavaScript oder HTML oder wie auch immer reingeschrieben hat, dann konnte man eben auch da zum Beispiel Bilder einbauen auf der Homepage oder ja, auch das Login verbiegen und so ein Zeug. Wir haben das dann gefixt. Aber das mussten halt auch erstmal drauf kommen. Da hat uns jemand drauf hingewiesen.
Okay, dann kommen wir noch gleich zum nächsten Punkt.
Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, ich wollte noch eine kleine Sache. Cookies sind auch toll, die kann man nicht stehlen. Indem man, irgendwo... Cookies-Stealing dauert ein bisschen. Wollen wir das? Na gut, also in Cookies stehen ja oft Authentifikationsinformationen. Und Cookies können nur von der Domain aufgerufen werden, wo eben, wo das Cookie eben gesetzt hat. Also man kann es zwar auch anders einstellen, aber so ist es normalerweise. Und jetzt kann man natürlich, wenn man ein Skript auf die Homepage packt, oder kein Skript, sondern einfach irgendwo einen Link oder ein Bild einbaut, zum Beispiel ein Bild, das wird selbst geladen, und da einfach mit JavaScript dem Bild, also JavaScript, das man da eingebaut hat, dem Bild quasi das Cookie als Parameter übergibt, und das Bild wird dann vom eigenen Server geladen, dann kriegt praktisch das Skript, das das Bild ausspuckt, das ist nämlich gar kein Bild, sondern ein Skript, das nur Bildinformationen ausspuckt, zum Beispiel einen einzelnen Pixel, das kriegt dann eben das Cookie mit, und da stehen dann eben die Informationen drin, die eben wie Passwort des Users oder seine Session-ID oder irgend so ein Zeug. Also Cookies kann man auch klauen. Das ist insbesondere bei so Sachen wie dem Microsoft Passport-Teil da, wo die komplette Authentifizierung bei einem Cookie läuft und dann man dann eben an alle Passwörter des Users rankommt oder praktisch die virtuelle Identität des Users geownt hat. Das ist besonders tragisch. Okay, Mev, jetzt darfst du direkt weiter.
Okay, dann den nächsten Punkt, Buffer Overflows, den möchte ich ein bisschen knapper machen.
Ja, da konnten wir eine eigene Sendung quasi drüber machen.
Ja, also prinzipiell verbirgt sich hinter Folgendes: Wenn ein bestimmtes Skript Eingaben erwartet, dann gibt es manchmal sowas wie maximale Längen. Das heißt, es reserviert einfach einen Puffer, der sagt, okay, da passen jetzt 100 Zeichen rein, weil der Username wird bestimmt nicht länger als 100 Zeichen. Und das ist eben ein reservierter Platz im Speicher des Prozesses, dem Server oder was auch immer. Und hinter diesem Speicher, hinter diesen 100 Zeichen, liegt vielleicht noch mehr an verschiedensten Daten, keine Ahnung was. Und der Trick dabei ist jetzt, als Eingabe mehr als 100 Zeichen zu machen. Das heißt, der Username wird jetzt dann 110 Zeichen, was ich was lang. Und diese Zeichen, die jetzt länger als diese 100 sind, die eigentlich reserviert worden sind, die überschreiben jetzt Stellen vom Speicher. Und wenn man die geschickt überschreibt, dann kann man den Server oder das Programm, das ich da jetzt so manipuliert habe, dazu bringen, andere Dinge zu tun. Wie zum Beispiel
Code auszuführen, dahinter
richtig, kann. Ganz genau. Und das ist dann besonders beliebt, wenn dann die Prozesse als Root laufen. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, außer, dass wir eben auf unserer Homepage ulm.ccc.de/dev/radio
tolle Links reingepackt haben, die wir aus dem Vortrag von Frank und Stefan geklaut haben.
Ganz genau, wie einige andere Links auch.
Ja gut, wir klauen das ja nicht, sondern wir machen das ja hier so.
Wir verbreiten das, also wir vermehren das.
Wir haben auch nachgefragt, glaube ich. Hast du nachgefragt?
Ich dachte, du hast nachgefragt. Na gut, auf jeden Fall sind da sehr gute Links. Wen das interessiert, der kann da mal durchlesen. Die gehen auch teilweise gut ins Technische. Auf jeden Fall sehr lesenswert. So, Punkt. Kommen wir zum nächsten. Injection Flaws.
Ja, genau. Ja, das ist so SQL-Injections und so ein Zeug, das ist so ein bisschen größeres Thema. Wollen wir dazwischen? Ich glaube, wir machen dazwischen jetzt noch ein bisschen Musik.
Ah, schaust
dann haben wir nicht so viel geredet. Und dann kommen wir direkt zu Injection Flaws. Ganz toll, SQL-Injections. Stolpert man immer wieder drüber. Mich wundert es, dass es auf Platz 6 ist. Mich wundert auch, dass Buffer Overflow auf Platz 5 ist. Ich hätte es weiter vorne hingestellt, aber sie sind wohl alle sehr, sehr verbreitet. Ja, ist ja auch die Top 10, die sind alle sehr verbreitet. Okay, wir machen wieder ein bisschen Musik. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück.
Hallo.
Es geht um Web Security. Wir sind gerade bei Injection Flaws. Damit ist gemeint, dass Eingaben von außen an Backend-Systeme weitergeleitet werden, zum Beispiel die Datenbank. Und darum geht es nämlich jetzt auch im populärsten Beispiel, nämlich den SQL-Injections. Das ist ein bisschen schwierig übers Radio, weil wir euch ja irgendwie nichts aufschreiben können, keine Tafel haben, wo wir das draufkritzeln können. Aber es geht ungefähr darum, dass man Also Seiten werden teilweise dynamisch erstellt und zwar kommt der Content aus der Datenbank. Andersrum sind DB-Anfragen abhängig von Benutzereingaben. Und das ist der Hauptkreditpunkt. Also
zum Beispiel,
das ist der Hauptansatzpunkt.
Wenn ich schauen möchte, ob der Nutzer in der Datenbank registriert ist oder
ob er ein Passwort hat oder was das Passwort ist, zum Beispiel, wie auch immer. Und ja, so eine SQL, ich weiß nicht, wie SQL spricht, das ist eine Datenbank, ja, Anfragesprache, ja, genau. Ja. Also ich mache zum Beispiel select Stern from user, wer Passwort gleich so und so.
Also es gibt mir direkt eine Datenbank, man schreibt das so hin und dann sagt man, ich will alle User haben, die mit A anfangen in der Sprache und dann sagt die Datenbank, okay, die User sind der.
Genau. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel die Daten, die ich vom Benutzer gekriegt habe, zum Beispiel den Usernamen, direkt so in den String baue, den String für die SQL-Anfrage, also select Stern, also alles aus der alles was zum User gibt, where User gleich from Tabellenname, where User gleich Anführungszeichen Username Anführungszeichen zu, so, und wenn ich jetzt da den String, den ich gekriegt habe, direkt einbaue, zum Beispiel alles, also Anführungszeichen, dann alles, was der User eben in das Userfeld geschrieben hat und dann Anführungszeichen zu, dann laufe ich Gefahr, dass der da auch Anführungszeichen verwendet hat und mir das Anführungszeichen gleich wieder zumacht. Zum Beispiel, er schreibt zum Beispiel root Anführungszeichen minus minus, dann hätte er jetzt, wenn er das überhaupt nicht escaped, die SQL-Anfrage erzeugt, select Stern from Datenbank, where User gleich Anführungszeichen, root Anführungszeichen, minus minus Anführungszeichen. Minus minus ist ein SQL-Kommentar, das, was dahinter kommt, wird ignoriert. Minus minus wird auch ignoriert. Was? Genau, also hat er das jetzt irgendwie umgebaut. Das ist jetzt aber noch nicht so schlimm, aber jetzt hat er halt gut, er hätte gleich root eingeben können, aber wie auch immer. Wenn er schon authentifiziert ist, ist es vielleicht eine andere Geschichte, wenn er die Anfrage stellen darf. Und was man halt noch machen kann, ist, da jetzt einen Strichpunkt dahinter zu setzen und eine zweite SQL-Anfrage zu starten oder mit AND- und OR-Verknüpfungen lustige weitere Informationen abfragen. Vielleicht, wenn ihr euch mal die Folien zu dem Vortrag Web Security anschaut, da sind Haufen nette Beispiele drin, die man jetzt, wie gesagt, nur sehr umständlich rüberbringen kann im Radio.
Klammer auf, Strichpunkt, dann kommt ein Minus, dann kommt wieder eine Klammer zu noch. Nein, die Folien liegen auf ulm.ccc.de
/ chaos-seminar.
Ja, oder ihr schaut einfach dann den Link an. Also
ja, genau.
ulm.cc.de, das steht
dann auf Chaos. Auf Chaos-Seminar klicken.
Das und war letzte oder vorletzte Woche, das ist also schon bei den vergangenen Sendungen.
Letzten Montag.
Und da gibt es dann Folien und so ein Wochenvideo.
Vorletzten Montag. Ich habe vorher schon mal letzten Montag gesagt, aber es war vorletzten Montag. Das ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig, aber so funktioniert es. So funktionieren alle diese Injections im Prinzip. Das heißt, ich gebe irgendwas rein, das wird unzureichend gequotet und ich lande dann im Backend-System. Ich überliste damit das Backend-System. Eine zweite nette Sache sind Second-Order-Injections. Das ist auch sehr schwierig. Schaut es euch mal an in den Folien. Schwierig im Radio, aber letztendlich geht man davon aus, dass das System dem, was es bereits gespeichert hat, vertraut. Und man schießt praktisch um die um die Ecke durch die Brust von hinten ins Auge. Und das Beispiel, das sie gemacht haben, was war das nochmal?
Das mit dem root-minus-minus
anlegen. Ja, genau, sie haben root-minus-minus als User angelegt und das wurde dann auch schon gequotet. Das heißt, dass dieser einfache Anführungszeichen wurde schon gequotet und wurde dann praktisch als einfaches Anführungszeichen, also so wie man sich es halt vorstellt, in die Datenbank geschrieben, so dass es nicht böse ist quasi. Und dann wurde es aber später wieder ausgelesen aus der Datenbank und damit irgendwie, was haben sie gemacht, ein Cookie oder wie war das? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall war es im Endeffekt so, dass es dann gespeichert wurde und später nochmal verwendet.
Die hat dann cached, damit die Anfragen schneller gehen.
Und genau.
Da stand der unschuldige Benutzername drin.
Und genau, und da haben sie nicht mehr gequotet.
Die haben diesen Cache-Eintrag verwendet, um die nächste SQL-Anfrage zu machen. Da war aber dann schon nicht mehr gequotet und diese hat dann eben dann die SQL-Injection gemacht.
Diese ganz letzte genau. Anfrage. Also dann. Praktisch indirekt. Also praktisch aus Sachen, die dann schon irgendwo im System stehen, wenn das System sich selbst vertraut eben. Oder wenn der Programmierer jetzt nun, sowas entsteht halt immer, wenn der eine Programmierer entweder nicht weiß, was der andere tut. Oder wenn das halt schon immer so war und das ging so und dann wurde das System erweitert und dann kam das noch dazu. Aber dann wussten sie nicht, dass die Daten, die noch überall in der Datenbank stehen, alle noch irgendwie, ungequotet waren und dann so entstehen solche Dinge.
Okay.
Gut, wir machen mal schnell weiter, weil uns rennt die Zeit unglaublich schnell davon.
Ja, so falls der Moderator von, wie heißt der nächste?
Alternative Crash?
Crash keine Lust hat, heute in die Sendung zu kommen.
Wir haben so viel Stoff, es ist unglaublich.
Es ist so schwül und so warm heute und im Studio ist es voll stickig und ich würde ehrlich gesagt lieber an Weiher fahren und jetzt nicht so eine Radiosendung machen.
Ja, Radiosendungen sind also ich meine.
Und falls er die Telefonnummer auf dem Studio hier vergessen hat, das ist die 9386299 und an die anderen auch, ihr könnt... Wenn wir dann Kaffee noch Zeit bringen. Haben, gerne anrufen. Aber okay. Jetzt gerade nicht. Okay, Spaß beiseite.
Improper Error Handling. Ich habe das Wort mittlerweile gelernt und ich hab mir das falsch aufgeschrieben irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen broken auf meinem Hardcopy. Und da geht es eben darum, dass Fehlersituationen oft stiefmütterlich behandelt werden, also gutgläubig. Und praktisch, ich erzeuge irgendeinen Fehler und es spuckt mir dann die Versionsinfo des Servers aus, der den Fehler gemacht hat, was irgendwie schlecht ist. Also ich meine, wir wollen ja nicht Security über Obscurity betreiben, aber es gibt halt trotzdem nützliche Informationen.
Ja, zum Beispiel auf der Bravo-Homepage unter den großen Onanier-Test machst und nach 66 Fragen durchklicken, kommt dann eine fette Fehlermeldung mit allem Faden, wo dann was liegt und welche Funktion jetzt den Fehler in welcher Zeile ausgelöst hat und was ein Fehler das war.
Da seht ihr mal, was Mav gestern gemacht hat, anstatt die Sendung vorzubereiten.
Hey, ich war nicht allein, außerdem waren es coole Tests. Ich kann die Seite übrigens wirklich empfehlen, www.bravo.de, ist sehr amüsant, schaut es euch mal an.
Okay. Okay, lass es mal dahingestellt.
Sagt also, euch ein Sexprofi mit Note 1, wie mir der Test gesagt hat. Ah, das Telefon klingelt. Magst du mal rangehen, wenn ich weitergehe?
Oder? Ach, ich rede einfach weiter.
Okay, dann gehe ich mal kurz ins Telefon.
Ja, jetzt Radio, hallo? Gucken wir mal, wer dran war.
Das Telefon piept. Moment.
Def Radio, hallo? Hat wohl aufgelegt oder nochmal versuchen?
Ja, aufgelegt.
Oder keine mehr da. Wir sind auf jeden Fall anscheinend haben wir ihn verloren. Schade. Unser insgesamt vierter Anruf? Nein, ich weiß nicht. Na egal. Wir stehen auch mit dem Telefon auf dem Kriegsfuß, wie gesagt. Auf jeden Fall, waren wir stehen geblieben? Na gut. Umgebungsvariablen. Wenn die in der Fehlermeldung drinstehen, ist das auch nicht so toll. Oder Namen von Backend-Systemen, dann weiß ich, welche Version von, was weiß ich, MySQL da drauf läuft und kann mir, oder welche Perl-Version da drauf läuft zum Beispiel. Und wenn das Perl-Skripte sind und kann dann eben sehen, ob das MySQL-Modul von Perl, das eben da dazugehört, das DBI, ob das eben automatisch quotet oder ob da SQL-Injects möglich sind oder irgend so ein Zeug, kriegt man aus Fehlermeldungen raus. Oder ganz schlimm sind auch Core-Dumps oder so Sachen wie, eine Datei ist nicht, ja, eine Datei gibt's aber, eine Datei ist nicht gefunden worden, entweder kommt die Meldung, Datei nicht gefunden oder Access Denied. Wenn Access Denied kommt, dann weiß ich, die Datei existiert schon mal. Und das ist nochmal auch so Informationen, die man gerade gut brauchen kann, ob eine Datei existiert oder nicht. Dann haben wir auf Platz 8 Insecure Storage. Das,
das ist eigentlich auch nichts... zu unterschätzen ist, ehrlich gesagt. Das ist eigentlich, wenn irgendwelche kritischen Daten zum Beispiel nicht verschlüsselt irgendwo rumliegen. Beispiel, ich speichere die Passwörter eines Users in einer Datei, die irgendwo auf meinem Server rumliegt.
Genau, ich habe also 18.000 Kunden von mir, die Passwörter und die Zugangsdaten quasi
irgendwo rumliegen.
Genau.
Das ist schon mal ein Sicherheitsproblem, weil zum Beispiel durch einen Broken Access Control, also wenn ich jetzt nicht aufgepasst habe, dass ich auch ja nicht auf diese Datenbank zugreifen kann. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Auf jeden Fall, wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, auf diese Datenbank zuzugreifen, wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht habe, dann habe ich echt ein Problem, weil dann liegt das Zeug entweder auf der Festplatte rum oder im Speicher und ich habe es zur Verfügung. Und das ist ziemlich böse. Zum Beispiel Umgebungsvariablen, Passwörter und Umgebungsvariablen zum Beispiel speichern.
Ja, das ist eine ziemlich dumme Idee. Aber überhaupt Passwörter im Klartext zu speichern, ist keine gute Idee, weil es ist gar nicht nötig. Der Betreiber des Boards oder das, wo auch immer des Dienstes geht, das Passwort eigentlich des Users überhaupt nichts an. Er braucht eigentlich nur die MD5-SAM oder einen anderen Hashwert, SH1 oder wie auch immer, das Passwort, um das zu verifizieren. Er macht also sich einen MD5-SAM von dem Passwort, beim Anmelden des Users merkt sich die und beim Authentifizieren, beim Autorisieren beziehungsweise macht er von dem eingegebenen Wort einfach auch mit demselben Algorithmus eine MD5-SAM und vergleicht dann die beiden Hash-Werte. Und wenn die Datenbank jetzt nun geklaut wird, dann bringt das, wenn das Passwort gut war, Wenig, weil mehr als Brute Force geht, viel mehr als Brute Force geht da nicht. Also hätte der Provider damals mit dem, der irgendwie Opfer des Massenhacks beim 21C3 wurde, das so schön gemacht, wie man das halt so tut, wenn man irgendwie so ein bisschen vorausschauend. Na gut, es ist so eine Sache. Der Support hat natürlich Ärger, weil er dem Benutzer sein Passwort nicht mehr sagen kann. Weil der Support weiß das Passwort nicht. Der kann dem Benutzer nur sagen, wo er sein Passwort ändern kann. Und deshalb machen das, glaube ich, manche Leute nicht, weil sie ihren Benutzern auch die Passwörter sagen können am Telefon, wenn die unbedarft sind und sonst auch irgendwie. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist jetzt nur so eine Vermutung.
Gut. Wollen wir ein bisschen Musik spielen?
Ja, ich muss jetzt gerade nur mal gucken, wo wir gerade waren. Weil ich den CD-Player noch nicht wirklich hingedingst habe, aber da habe ich schon. Wir können jetzt loslegen.
Okay.
Machen wir Musik. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Ihr seid immer noch bei der Radio, allerdings nur noch 12 Minuten, also die letzten 12. Danach kommt Alternative Crash. Wir sind bei Web Security, oder das ist heute unser Thema gewesen, immer noch so ein bisschen. Wir sind bei Insecure Storage stehen geblieben und haben noch vergessen zu erwähnen, dass schlechte Zufallszahlen, schlechte Algorithmen richtig. Und der Versuch, eigene Krypto-Algorithmen zu erfinden, auch oft dazu beitragen, das System irgendwie unsicher zu machen. Ja. Gerade letzteres unter Script-Kit ist sehr beliebt, da kommen immer lustige Sachen bei raus. Der nächste Punkt, nämlich Top 9 der Top 10, also Punkt 9, ist Denial of Service. Das heißt im Prinzip, ja, Denial of Service.
Außer
ja.
Betrieb.
Ja, genau.
Ja,
ja nicht wirklich.
Ich weiß es gar nicht.
Also den Service eben praktisch missbrauchen, beziehungsweise kaputt zu
platt machen.
Benutzen.
Denial of Service heißt auf Deutsch platt machen.
Denial of Service heißt auf Deutsch platt machen. Und zwar auf die harte Tour, indem man ihm einfach so viele irgendwas schickt, Anfragen, wie auch immer, überflutet, Netzstecker ziehen, sowas halt. Platt machen.
Ja, richtig.
Man kann zum Beispiel, wie ich eben sagte, einen Stromausfall provozieren, indem man einfach den Stecker zieht oder die Sicherung ausschaltet an dem ungesicherten Sicherungskasten oder irgendwie sowas. Oder den guten Fuse-Destroyer in die Steckdose steckt.
Ja, oder auch.
Oder wenn man einfach eine Putzfrau drauf loslässt, die den Stecker zieht, wenn sie einen Staubsauger einsteckt. Das ist so eine typische Denial-of-Service-Attacke auf Hardware. Die Putzfrau-Attacke. Und auf Betriebssystemen,
TCP, genau.
Speziell auf die TCP-IP-Implementierung.
Zum Beispiel, wenn man weiß, dass irgendwie das Aufbauen einer TCP-IP-Verbindung viel Zeit braucht.
Ja.
Und für den Angreifer selbst nicht, sondern für den Server, dass man dann ganz, ganz, ganz viele
SYN-Pakete losschickt, den Verbindungsaufbau zu initiieren.
Und der Rechner dann so viel damit zu tun, dass eben die CPU-Last so runtergeht, dass er mit nichts anderem
oder
mehr
man benutzt wird. Direkt
Klassiker.
Klassiker, wie zum Beispiel einen guten alten Ping of Death. Wer hat noch nicht davon gehört? Das ging bei Windows 95a, glaube ich, oder B auch noch. Na, auf jeden Fall früher in alten Windows-Systemen, da konnte man diesen Ping of Death schicken. Das war im Prinzip ein überlanges Ping-Paket, das irgendwie den...
Buffer-Overflow.
Ich weiß nicht, ob es ein Buffer-Overflow war, aber übrigens auf jeden Fall hat das komplette System halt, hat einen Bluescreen erzeugt und das komplette System halt runtergerissen. Das ist ein Denial of Service. Gibt es auch verschiedene andere Sachen. Teardrop, Blend, Winuke. Winuke war halt auch früher auf die alten Windows-Systeme. Das ist, wenn die Script-Kiddies dann immer sagen, ich nuke dich, dann meinen sie Winuke und das funktioniert halt nicht, weil die Sicherheitslücken schon lange geschlossen wurden.
Egal, sie versuchen es trotzdem.
Macht ja nichts, man kann ihnen ja dann sagen, man kann sie ein bisschen loben. Dann haben sie mehr Erfolgserlebnisse und ja, wachsen vielleicht schneller als aus dem Alter raus, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall kann man auch Router dossen und DNS-Server Alarm legen oder ja, Angriff auf DNS-Server ist ziemlich fies, weil es eben zentrale Komponente des Internets ist und ohne DNS-Server tut das nicht mehr viel im Netz, weil sich die Hostnamen einfach nicht mehr auflösen lassen.
Die User haben selten IPs im Kopf.
Genau, auf Benutzer kann man natürlich auch DOS-Attacken fahren, indem man sich zum Beispiel die ganze Zeit mit irgendwelchen Hoaxes voll labert, also quasi,
neuer Killer-Virus rausgekommen, Außerirdische gelandet.
Genau, wenn du nicht dein... Wir hatten noch mal eine Sendung darüber. Ach, die Virensendung ganz am Anfang, oder? Wenn du nicht die und die Datei mir schickst oder die und die wenn du nicht deine Platte formatierst, dann passieren ganz schreckliche Dinge und dein Computer wird dich eines Tages
aufpressen. Der neue Killer-Virus wird dann dein Windows infizieren und einen Kurzschluss produzieren, der deine Hardware schrottet.
Der deine Kaffeemaschine mit in den Tod reißt.
Ja, die einzige Möglichkeit, deine Hardware-Schäden zu vermeiden, ist die Platte platt machen. Heißt auch schon Platte, ja. Ja, und dann DOS-Angriffe zum Beispiel auch, also meistens so, dass ein einzelner Angreifer irgendwie schwer hat, Server platt zu machen, weil die Server einfach gigantische Kapazitäten teilweise bieten.
Genau.
Die einzige Möglichkeit ist, noch gigantische Kapazitäten aufzubauen durch den Distributed Denial of Service verteilt.
Genau, über Netze von Klienten, von Zombie-Rechnern, zum Beispiel eben diese erwähnten Botnetze. Mev, nicht wundern, hier ist gerade Internet ausgefallen, weil mein Akku jetzt letztendlich den Geist aufgegeben hat.
Test. Also ich habe noch Internet.
Aber? Interessant.
Oder das ist Local Echo.
Ich glaube, das ist ein Echo. Naja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt drin geblieben? Naja gut, Botnetze, sprich, man fängt sich irgendwas über irgendeine Sicherheitslücke im Browser und das wird dann installiert sich dann bei einem und dann kann praktisch das Script-Kiddy oder der Operator des Botnetzes eben dann in seinem Irk-Channel, wohin sich diese Bots, also diese Trojaner alle einloggen, dann quasi sagen, okay, jetzt alle Synflodden den Typen da jetzt. Und dann wird der halt, hat er halt ein echtes Problem, das heißt, weil dann kriegt er halt nicht nur von einem den Traffic ab, sondern von Tausenden, ja. Zehntausenden, also von ziemlich vielen Leuten.
Und das ist dann teilweise sehr schwer zu abzudingsen.
Das kriegt man gar nicht richtig weg. Also da gibt es zwar Filtern, das ist schwierig, weil man dann die echten auch mit wegfiltert. Ja. Routing abklemmen, das ist genau das Gleiche. Load Balancing kann man natürlich machen, aber das ist in einem Wettrüsten, dann versucht man halt selber noch mehr Kapazitäten zu kriegen und wenn andere dann mehr Kapazitäten, also möglichst viele Kapazitäten eben frei haben, dann klappt das eventuell. Ja, und dann gibt es noch so spezielle Hardware, ich weiß nicht, wie die funktioniert, proprietäres Zeug, das dagegen schützen soll. Ich wüsste jetzt nichts, was gegen DDoS-Angriffe wirklich hilft. Also ich denke, es gibt nichts, denke ich. Also es gibt sowas wie Sync-Cookies, aber naja.
Ja, du musst ja keinen Synflood machen, du kannst ja wirklich ernst gemeinte TCP-Verbindungen
machen. Man kann auch einfach den Webserver ständig Anfragen an den Webserver machen oder ständig unsinnige SSL-Verbindungsaufbauten oder was weiß ich was den Webserver halt stresst und das ein bisschen Zeit braucht und so und dann bin ich schon auf einer ganz anderen Ebene. Also ich glaube nicht, dass irgendwelche Hardware-Boxen geben kann, die das alles zuverlässig wegfiltern. So, als letztes Insecure Configuration Management, da habe ich mir nicht viel zu aufgeschrieben. Das ist auch gut so, weil nämlich unsere Sendezeit gleich zu Ende ist.
Stichwort, haltet eure Systeme aktuell und sauber.
Also genau, einfach Patch oft Patches einspielen.
Ja. Sicherheits-
das System
Updates
aktuell
machen.
Halten, wenn das System nicht aktuell ist, wie zum Beispiel ein SUSE 6.4 oder sowas, das halt irgendwo rumsteht mit einem Sendmail drauf und im Internet, das ist wie so offen. Ja. Also ich habe neulich bei uns im Wohnheim im Keller so einen Rechner gefunden, der hatte einfach mehr Ports offen als Netz, das minus L angezeigt hat. Und das ist halt dann schon bedenklich. Also der stand halt da rum und der stand da irgendwie seit 5 Jahren rum und da hat niemand angefasst und da lief irgendwie ein altes Red Hat drauf mit dem uralt Sendmail und keine Ahnung. Also da war sie sehr unheimlich. Sowas steckt man am besten ab, macht es komplett platt, zieht es wieder auf und steckt es, wenn es sicher ist, wieder an.
Okay, die ganzen Attacken, die wir jetzt alle besprochen haben, waren jetzt meistens auf den Server gerichtet. Aber es betrifft ja eigentlich auch irgendwie die Clients. Da wollen wir eigentlich nur noch Links nennen, oder?
Ja, wir werden noch ein bisschen was vielleicht auf unsere Homepage schreiben, weil uns rennt die Sendezeit davon. Wir werden vielleicht auch eine Extrasendung machen. Stichworte sind SSL Man-in-the-Middle-Attacken. Ich glaube, das müssen wir mal extra in der Sendung besprechen. Ansonsten, was die nächste Sendung ist, wissen wir noch nicht, aber vielleicht was in die Richtung. Und ich würde sagen,
machen wir Schluss.
Genau, wir spielen noch einen Song. Und verabschieden uns von euch. Uns geht sowieso, wie gesagt, der Strom aus und das Internet und alles. Und die Aufzeichnung der Sendung gibt es dann in etwa eine Stunde oder so, wenn wir vom Essen wieder da sind.
Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit der nächsten Sendung, nämlich Alternative Crash, die gleich nach uns kommen. Bis in 2 Wochen, dann sehen wir uns wieder bei Def Radio oder kommt doch einfach auch mal zu den Chaos-Treffen am Montag um 19:30 Uhr im Café Einstein in der Uni. Also dann, tschüss.
Tschüss.